Hallo Kinofreunde da draußen, Johannes und ich haben uns die Frage gestellt, was passiert, wenn man den Teufel zu einer Late-Night-Show einlädt? Und in Late-Night with the Devil haben wir die Antwort darauf bekommen. Ein echt kleiner, feiner und schöner Horror-Indie-Film, so würde ich ihn mal nennen. Kein großes Budget dahinter. Ansonsten A Killer's Romance, eine kleine Überraschung für mich, meine Komödie in der Sneak gesehen. Und Johannes hat sich auf den neuen Netflix-Film Atlas gestürzt mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Was er davon zu berichten hat und noch ein bisschen mehr, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 220 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und wir sind wieder angetreten und haben Filme dabei, die, ich würde mal sagen, Blockbuster beinhalten. Wir haben kleine, nischige Horrorfilme. Und das ein und andere noch. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit dem Blockbuster, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja das, wo alle Leute drauf warten. Hast du auch auf diesen Film gewartet?
Naja, ich fand Mad Max schon krass gut. Aber nicht so, dass ich mir dachte, so, ich brauche unbedingt jetzt so schnell wie möglich neuen Content. Deswegen meine Erwartungen darauf waren nicht so hoch. Aber auch weil mich das Universum. Ich finde das Universum gut, aber gleichzeitig auch, ja, immer dasselbe, ne?
Ja.
Um also, mal ein bisschen böse auszudrücken.
Mad Max Furiosa kommt ja von George Miller. Der hat uns ja so unfassbar andere tolle Filme bereitet wie Mad Max, den Ursprungsfilm, Mad Max 2, dann. Mad Max Fury Road, der ja, wie gesagt, sehr toll ist. Und Happy Feet, nicht zu vergessen. Und ja, jetzt hat er Mad Max Furiosa gemacht, obwohl das heißt Furiosa Mad Max Saga, glaube ich, im Originalen. Ich glaube, bloß bei uns heißt der anders.
Heißt der bei uns anders? Weiß ich gar nicht.
Heißt der bei uns nicht, wie heißt der hier?
Ich meine auch Furiosa heißt der, aber.
Er heißt Furiosa Mad Max Saga auch hier. Okay, Kommando zurück. Ja, und ich würde mal sagen, während Mad Max Fury Road ein Action-Meisterwerk in sich ist, ist Furiosa eher nur so der Beifang. Ja, also für alle Leute, die noch mehr Mad Max wollen, die können sich jetzt Furiosa angucken. Aber ich glaube, ohne Mad Max Fury Road gäbe es kein Furiosa, aber andersherum schon. So, genau. Worum geht's?
Ja.
Es geht um die titelgebende Heldin Furiosa. Die kennen wir auch aus dem Mad Max Fury Road. Da wird sie noch verkörpert von, lass mich nicht lügen, Charlize
Theron.
The One, ja. Spricht man so aus. Okay.
Keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht, aber so höre ich es immer und immer wieder.
Jetzt, und Tom Hardy, die gehen ja durch die Gegend. Und jetzt haben wir aber sozusagen die Vorgeschichte, wie ist Furiosa eigentlich zu dem geworden, was sie ist. Und diesmal wird sie verkörpert von Anna Taylor-Joy. Genau.
Ja, da kann man so.
Ich fasse mal einmal ganz schnell die Geschichte zusammen. Sie wohnt in so einem schönen Paradies. Dann kommen böse Menschen und klauen da Sachen. Sie sagt, nee, 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 das geht nicht. Dann wird sie entführt und wird zu einem großen, ich würde mal sagen, Warlord gebracht, namens Dr. Dementus, gespielt von Chris Hemsworth.
Wie hat er sich selbst einen Doktortitel
verpasst? Er spielt hier als Dr. Dementus.
Kann gut sein. Also er gibt sich ja tausend.
Bei Google.
Der gibt sich ja immer und immer wieder neue Titel.
Also, es gibt sich immer neue Titel, stimmt. Auf jeden Fall ist, nennen wir ihn nur Dementis, ist der Warlord. Und ihre Mutter stirbt und jetzt lebt sie sozusagen als Gefangene und wird in die Irrung und Wirrung des Ödlandes entführt. Ja, das ist so die Grundaussage. Und dann gucken. Und der Film ist halt anders, weil der Film konzentriert sich weniger auf diese, also in Mad Max Fury Road hatten wir ja hin zurück. Und alles war sehr auf die beiden Charaktere gemünzt und die Action hat drumherum stattgefunden. Und hier konzentriert der Film, setzt seinen Schwerpunkt eher auf die Welt. Also wir haben tatsächlich verschiedenste Standpunkte, verschiedenste Gruppierungen, die wir noch mal genauer sehen. Und die kriegen dann halt nicht so viel Zeit zum Atmen, zum Entfalten, sondern hier wird halt mehr auf Masse gesetzt, um mehr von dieser Welt zu zeigen, was für mich tatsächlich einen der tollen Punkte war. Das ist eine der, was mir am Film gefallen hat, dass ich mehr so einen Überblick über diese Mad Max-Welt bekommen habe. Gerade diese Symbiose aus Bullet Farm, Gas Town und der Zitadelle.
Ja, ja. Schöne Dreieck.
Im Grunde, eins der, ich habe es schon zu dir gesagt, eines der simpelsten Grundsachen, die man im VWL lernt, denn alle sind sehr spezialisiert auf ein Produkt und handeln miteinander, weil sie durch ihre Spezialisierung halt besonders gut da drin sind, halt entweder Munition und Waffen, Nahrungsmittel und Wasser oder halt Öl herzustellen. Die drei Grundnahrungsmittel in dem Mad Max-Universum. Genau, und jetzt
die Grundnahrungsmittel, ja.
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 Ich war, jeder weiß, was du meinst. Keiner isst Öl. Naja, wurscht.
Ja.
Ja, wobei, genau. Ja, möchtest noch was weiter erzählen von der Geschichte, weil eigentlich ist die ja schon erschlagen.
Eigentlich worden. Ist sie erschlagen. Also Furiosa rennt durch die Gegend und versucht halt zurückzukommen. In ihrem tiefsten Erd und trifft dabei verschiedenste Leute. Halt hier Dementis, unser Antagonist. Wir treffen.
Ja, ich, ganz ehrlich, es ist doch mehr oder weniger, es ist ein Prequel.
Ja,
aber mehr oder weniger ist es ja so ein Remember Barry-Film. Genau. Nur halt nicht Remember Barry so in den 80ern, sondern Remember 2000, dann kam Fury 16? Road raus, 2015? Ja, oder so.
15.
Keine Ahnung, 10 Jahre alten Film von mir aus. Und ja, erinnerst du dich vor 10 Jahren, als der Film rauskam? Hier die Zitadelle, cool, ne? Ja, cool! Und dann, ja, hier dieser komische Typ mit der weirden Totenkopfmaske, der die ganze Zeit weiß angemacht ist, cool, ne? Ja, cool! Es gab halt so, oder hast du dich an den Truck? Wir haben auch so einen. Cool, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, das war so ein Remember Barry-Film. Also pur. Aber der hat dieses Universum nochmal ein Stück größer gemacht oder größer gemacht, aber trotzdem relativ klein gehalten. Aber schon viel, viel größer gemacht als so ein Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road war ja eigentlich nur die Zitadelle und eine Straße. Ende.
Ja, genau, da war die Welt eher Mittel zum Zweck, in dem genau. Die Action stattfindet. Die Sache ist, ich meine, der hat das Mad Max-Universum jetzt so groß gemacht, dass eigentlich in dem Gebiet auch nichts mehr erzählt werden kann, weil da gibt es nichts Neues. Wir haben jetzt wirklich, also im Grunde haben wir alle offenen Fragezeichen für irgendwelche Locations wirklich jetzt durchgenommen. Was wir halt über das Gebiet, wo die Mad Max-Teile gespielt haben. Und ja, ich muss sagen, die Action, also der Film hat auf jeden Fall seine Momente, die extrem viel Spaß machen. Es gibt halt diese eine sehr lange, also ähnlich vergleichbar mit Fury Road, es gibt eine sehr lange Action-Szene, wo Furiosa Richtung Gastown fährt mit dem Konvoi und dann werden sie angegriffen von einem ehemaligen Verbündeten Dementus. Und die Szene ist schon cool. Ja, da kommen dann irgendwelche Fluggeräte und irgendwelche Leute mit Fallschirmen
Ja, irgendwelche bescheuerte Technik, die halt nie Sinn ergeben würde, aber da, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich fand ich
und
auch
alle, super. Alle Leute stürzen sich da in den Tod, als wenn ihr Leben halt nichts wert ist, ne? Kennen wir ja schon von den Warboys, die das ja sozusagen als Ehre sehen, aber das ist schon ein Spektakel. Gleichzeitig krankt der Film an einigen Stellen dann auch daran, dass ich mir denke, ja, okay. Also während der erste Film irgendwie Tempo macht, hier, ich rede jetzt von Mad Max Fury Road, hast du hier so, also gerade am Anfang fand ich schon, okay, die erste Introduction ist ganz cool gelungen, bloß dann reist sie halt mit ihm da durch die Gegend als Kind und ich weiß nicht, irgendwie teilweise hatte ich so Längen, obwohl, wenn man wahrscheinlich sich den Film nochmal genau anguckt und guckt, okay, Action-Szene auf Action-Szene, wie viel Zeit vergeht dazwischen? Eigentlich gar nicht so viel, bloß wirklich in dieser Zeit hat der Film auch nicht wirklich viel zu erzählen. Kommt mir so vor.
Sprichst du am Anfang, das finde ich, oder?
Der ist ja auch in so Akten gegliedert.
Seltsam lang, ja.
Wir haben so verschiedene Akte, ich glaube, das sind auch 5. Und das heißt dann so wie im Grunde, wie ich entführt wurde, mein Leben als Kind in Gefangenschaft, ich bin da und da, ne, geht es halt so Step by Step durch. Und gerade im zweiten Teil, wo sie als Kind mit ihm durch die Gegend reist, ist das an sich eigentlich eine interessante Prämisse, aber das halt, also diese ganze Zeit gibt dem Film nichts Neues, baut nichts aus, außer, ja, sie ist halt sauer auf ihn, weil er ist böse. Er macht böse Sachen.
Er ist ein Schurke. Aber der Film war schon länger, ne? Das war schon ein Film, der...
Ja, der war, glaube ich, 2,5 Stunden. Warte, lass mich nachgucken. Ich kann es gerade nicht. 2 Stunden 28.
Ja, okay. Ja, weil am Anfang, es dauert relativ lange, bis man Anya Taylor-Joy als Furiosa. Also, die braucht ja wirklich lange, weil du hast ja erst 2 Akte davor. Oder sogar 3? 2 oder 3 Akte, ich bin mir gerade nicht sicher. Bis sie endlich mal auftaucht und dann hast du nochmal 2 Akte mit ihr. Das sind die längeren Akte, aber trotzdem.
Ja, aber so 35 Minuten bist du bestimmt unterwegs erstmal.
Wir sind ja jetzt eine Woche später, als Film released ist. Hast du dir schon Sachen darüber angehört, was andere darüber sagen? Weil ich habe momentan gar nichts von an.
Also ich habe mal bei Rotten Tomatoes geguckt und bei Rotten Tomatoes sind die Leute eigentlich ziemlich zufrieden. Da haben die beide 90er, also sowohl Kritiker als auch Audience Score. Das ist ja schon sehr üblich. Aber wir interessieren uns natürlich unüblich. Nicht für die seriöse Bewertung, sondern nur für die Google-Bewertung. Und bei Google haben sie 3,8 und da gibt es schon einen sehr großen...
Warte, 3,8 ist aber... Das geht besser, oder? Bei Google?
Es geht auf jeden Fall besser, weil Google ist entweder, also so ab 4,5, can we talk? Und es gibt tatsächlich dann sehr starke, also entweder du liebst ihn oder du hast ihn, so gefühlt. Ich meine, das ist ja häufiger so bei Bewertungen, dieses 3 Sterne gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Aber es wurde ja sehr viel über das CGI gelacht, gerade schon als die Trailer rausgekommen sind. Und ich habe mich auch mal auf Reddit und Twitter, gibt es da sehr viele Memes drüber. Ich muss sagen, ich habe ja gesagt, also kannst du ja nicht viel zu sagen, aber ich habe teilweise mich an 300 Teil 2 erinnert. Sowohl von der farblichen Ästhetik des ganzen Films, als auch ein bisschen von diesen Kameraeinstellungen. Weil, okay, es ist jetzt sehr platt zu sagen, da kämpft eine Frau mit einer Waffe in einem engen Gang gegen Gegner. Okay, ist wie ein 300 Teil 1. Aber ich fand schon, dass diese Ästhetik und das so irgendwie so einige, also nicht patriotistische Shot, das ist der falsche Begriff, sondern so ein Epos-Shot. Da werden so Sachen episch gemacht, die gar nicht so episch sind, aber durch eine gewisse Zeitlupe, durch eine gewisse Farbsetzung, durch eine gewisse Kameraeinstellung wird hier versucht, sowas Episches zu machen. Jetzt wird ja auch sehr viel von episch gesprochen in dem Film, wortwörtlich. Und ich fand, der hatte schon so einen cheesy Look. Ich würde es mal cheesy Look, weil 300 Teil 2 ist alles, bloß kein guter Film. Aber man kann Spaß mit dem Film haben. Und das bringt der Film hier auch bei mir rüber. Ein bisschen zu lang, aber ich weiß, warum Leute den überhaupt nicht mögen können. Weil während der erste gesamtkonzeptionell noch ein Meisterwerk einfach ist, da passt irgendwie alles. Kamera, Musik, Choreografie.
Ja, und vor allem ist der ganze Gag ja, dass er zeigt in der dritten Part sozusagen mit dem Konvoi. Da zeigt er auch, dass er seine Action auch noch voll drauf hat. Also wirklich drauf hat.
Genau. Und hier ist es alles irgendwie so ein bisschen halt quirky. Witzig, spaßig, aber man muss sich halt darauf einlassen und man muss halt auf so eine Art stehen. Es ist nicht perfekt. Auch diese komische Szene hier, wo der Konvoi halt verfolgt wird von diesen Fliegedudes und bla bla bla, ist alles witzig und cool. An die Action eines Fury Wars kommt es trotzdem nicht ran. Aber man kann trotzdem Spaß damit haben. Und deswegen kann ich verstehen, dass die Leute da so ein bisschen auseinandergehen. Und ein bisschen, ja.
Ja, ich verstehe was. Ich frage mich, was noch mehr Leute schreiben bei Google, weil ich glaube, man kann hier ein Klientel als Feindbild kriegen. Was von vor 2000 Jahren ist. Also ist ja relativ feministischer Film. Zumindest so oberflächlich. Ich habe mich jetzt nicht komplett genau damit umgesetzt, aber so, wenn ich jetzt so im oberflächlich doch mal zurück, denn es ist meiner Meinung nach ein sehr feministischer Film. Oder? Oder hast du jetzt Momente, wo du dir denkst, so,
nee. Es geht ja generell darum, dass da diese Gruppe Frauen in der Wildnis lebt, oder was in der Wildnis, in der Ödnis lebt, die ziemlich gut zurechtkommen und bei denen anscheinend alles funktioniert und dann immer von den männerregierten Sachen alles so absolute Diktaturen sind. Ich meine, ich kenne das politische System jetzt nicht, wo der Anna Taylor-Joy-Charakter herkommt. Also Furiosa. Aber gerade auch, dass eine Frau halt so hart sein kann als Protagonistin. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand Anna Taylor-Joy schauspielerisch noch relativ schwach. Die ist halt jetzt nirgendwie groß hervorgestochen.
Ich glaube aber, dass diese Filme das auch, also wenn du nicht da irgendwie der Antagonist bist und so einen kompletten Verrückten spielen darfst,
ja, sind diese Filme nicht irgendwie... Ja, wollte ich gerade sagen, Chris Hemsworth hat das... ich bin jetzt nicht der krasseste Chris Hemsworth-Fan. So, der macht gute Filme, so, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler.
Ja, aber den hat er, den Demendus?
Aber das ist einer seiner besseren Rollen.
Ja.
Hat er kann halt komplett übertreiben. Ne? Er kann halt so einen Spinner spielen. Ich muss aber sagen, Tom Hardy und auch Charlize Theron fand ich im ersten Film wesentlich charismatischer und greifbarer. Ja,
man muss dazu sagen, dass Tom Hardy auch so ein Schauspieler ist, der es gut hinkriegt, kein einziges Wort zu sagen.
Ja, der hat trotzdem halt perfekt da rein.
Präsenz haben. Ne? Ja. 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 Das ist auf jeden Fall schlechter als Fury Road, aber Fury Road war ja auch mit einer der besten Filme der letzten paar Jahre. Die Action ist auch okay. Ist gut. In Furiosa. Und ich sag mal so, der darf gerne Mad Max nennen. Weil coole Autos hatte er. Wenn ich gerne noch ein bisschen was mehr gesehen habe. Ich fand's ein bisschen schade, dass die Gang von ihm nur eine Moped-Gang ist.
Ja, es gibt zu wenig, zu wenig Individualisten in dieser Riege, finde ich. Ich mag, also die Warboys an sich als diese graue Masse, finde ich halt super interessant. Und dann hast du halt die beiden. Dann hast du sozusagen diesen Familienclan. Aber in dieser Dingens hast du halt, ja, du hast diesen komischen Insektentypen. Du hast halt Chris Hemsworth, Charakter, Dementus. Und du hast diesen komischen, das sieht ein bisschen aus wie so ein SpongeBob-Charakter aus dem salzigen Spucknapf. Deswegen.
Ah, ich weiß, wie du meinst, ja.
Ja, also, ja. Und das war es dann auch so. Da hätte ich schon mir eher ein paar verrücktere Typen als halt so, ja, das sind halt die Hillbillies, wenn man das so sagen kann.
Einer der interessantesten Charaktere war der gar keine Szene hatte, gar keine wirklich großen Moment hatte, war der Chef von Gastown, der Erste. Der ist ja am Künstlern gewesen.
Ja, der, ich dachte...
Da hätte es mir auch noch interessiert. Vielleicht kann man da noch was Interessantes in der Welt erzählen. Allein Introduction
dachte ich mir schon, okay, der wird vielleicht so als dieser Hannibal-Charakter gedingst. Ne?
Genau,
dieser,
aber der war ziemlich
Mann, der
schnell
so kulturell sehr Avantgarde ist, aber dann natürlich muss er ein schrecklicher Herrscher sein, um sowas zu kontrollieren.
Ja.
Aber der wird aber sehr schnell... Und auch der Bullet-Farm-Typ. Also der wird halt durch sein Kostüm, der hat halt Klamotten an, die nur aus Patronenhülsen bestehen oder aus Munition. Aber ja, der ist jetzt auch nicht, den kriegen wir auch charakterlich nicht wirklich mit.
Nee, Extended Cut.
Ja, aber kann man sich also, wenn man auf mehr Mad Max und mehr Action hat, kann man sich das geben. Wenn man natürlich Mad Max Fury Road vorher noch nicht gesehen hat, dann erst den. Ansonsten
logisch.
Furiosa, Mad Max Saga. Kann man sich wohl
mich
geben. Jetzt noch
ich frage mich, hast du Mad Max noch geschaut? Nochmal? Kurz vorher? Weil mein letzter Mad Max ist schon wieder 8 Jahre oder so her.
Nein, habe ich nicht vorher nochmal geschaut.
Okay.
Eine Frage noch, musikalisch?
Ja, musikalisch Ton fand ich gut. Fand ich sehr gut. Es war nur so ein Wimmern und so ein Buh und laut und fand ich aber gut. Mag ich. Gehört halt zu der Welt. Ja, mir ist gut gefallen. Soundtrack-Technik.
Sehr gut.
Hauptsache jetzt nicht halt generisch. Und ich habe da noch einen Film parat, der einen generischen Soundtrack hat.
Gut, wie wollen wir weitermachen?
Ja, den Kinofilm.
Ja, ich habe auch noch gleich einen Kinofilm, deswegen.
Achso, ja, du kannst auch erst den machen. Dann machen wir du jetzt einzeln. Und dann den zusammen okay. Und dann wieder ein.
Dann rede ich ganz kurz über A Killer's Romance. Das ist eine, ich würde mal sagen, eine Komödie. Ist eine Komödie über, also von Tony Glaser inszeniert. Und in der Hauptrolle haben wir,
ach du Scheiße, wir haben Dingens wieder in der Hauptrolle. Der ist ja in letzter Zeit überall, der.
Oh. Wie heißt er denn?
Wie heißt der Twisters-Dude?
Ich komm grad nicht auf den Namen. Ich habe hier aber auch die falschen...
Glenn Powell?
Glenn Powell?
Ist er das?
Kann das sein?
Zumindest sah das so bei den Bildern, die ich gesehen habe, sah er wieder so aus.
Ich habe nämlich hier gerade den falschen Film.
Glenn Powell. Ich glaube, heißt er im Originalen heißt er Hitman? Passt das? Hit/Man, also Hit, frei, Man, leer.
Ist das so? Ist der ist ja nur in Deutschland The Killer Romance, ich bin gerade komplett überfordert.
Killer Romance ist, ja, der deutsche Titel.
Hitman heißt der.
Mhm.
Okay, ja.
Mit leer dazwischen.
Ja, macht Sinn, okay.
Okay.
Ja, also. Wen verfolgen wir da? Wir haben unseren Protagonist, der wird, wie gesagt, verkörpert von Glenn Powell. Dann haben wir noch Adria Orjana und er ist eigentlich Professor an der Universität und unterrichtet da Psychologie. Aber er ist ein kleiner Technik-Nerd und hilft der örtlichen Polizei dabei aus bei verdeckten Manövern. Also bei Bespitzelungsaufträgen kümmert er sich um das Audio-Equipment, dass die halt die Stimmen der bespitzelten Person hören kann. So, das Problem ist, der eine Kollege wird halt, der wird suspendiert. Und jetzt sagen die zu ihm, nee, wir haben jetzt hier gerade, wir haben jetzt gleich die Operation, du musst das jetzt machen. Und er ist eigentlich ein Typ, der sehr zurückhaltend ist, sehr introvertiert und der immer, er glaubt immer daran, dass ein Mensch sich eigentlich nicht ändern kann. Jetzt denkt er sich aber, ja, okay, komm, jetzt ziehe ich das durch und schlüpft während dieser Verhörung im Grunde, in dieser verdeckten Verhörung, schlüpft er in einen Charakter. Und seine Aufgabe ist es, er ist nämlich ist in einer besonderen Gruppe. Die Gruppe kümmert sich nämlich darum, Auftragsmörder, also die Aufträge eines Auftragsmordes zu überführen. Und sie, also die Polizisten tun dann so, als wenn sie ein Auftragsmörder sind und versuchen dann halt vom Täter ein Geständnis dazu zu bekommen, dass sie einen Mord in Auftrag geben wollen. Und er schlüpft dann halt immer in diese Rollen und merkt, wenn ich Schauspieler bin, ich ja unfassbar gut. Ja, auf einmal bin ich extrovertiert und kann mich halt in eine ganz andere Rolle und alles ist mir egal. Und auf einmal ist er halt viel extrovertierter, gelassener, cooler. Und dann fängt er gleichzeitig auch noch zusätzlich damit an, sich für die jeweiligen Leute, die bespitzelt werden sollen, vorzustellen, okay, wie sieht für die eigentlich der perfekte Auftragskiller aus? Und so verfolgen wir ihn dann durch den Film, wie er verschiedene Kostüme und Charaktertypen schauspielert. Und es ist so witzig. Also es ist wirklich so gut, wo dann die verschiedensten Leute, ob ein neidische Frau ihren Mann töten möchte oder irgendwer möchte einen anderen Geschäftsmann aus dem Business drängen und so. Und diese Typen an Auftragsmörder, die er dann da spielt, ist einfach unfassbar witzig.
Am Anfang ist das so eine Solo-Nummer für Glenn Powell? So also der trägt den schon komplett alleine? Der trägt den
komplett alleine. Die hat so ein paar Sidekicks dabei, die sind auch ganz witzig, aber eigentlich trägt er den kompletten Film. Dazu kommt dann aber noch, dass er bei einer Überführung halt auf Maddie trifft.
Ja, da muss ja die Romanze noch rein.
Da ist dann die Romanze und sie will eigentlich auch ihren Mann umbringen, bloß sie macht das aus gutem Grund, weil ihr Mann ist so ein Control-Freak und sie darf eigentlich gar nichts. Und dann sagt
ein guter Grund.
Im Grunde sagt er zu ihr, hör mal, lass das mal sein, mach mal nicht, geh einfach deinen Weg und lauf. Und dann stellt sich heraus, ja, nee, sie hat keinen Auftragsmord gemacht, ne? Sie kann nicht überführt werden und sie trennt sich von ihrem Mann und dann entspinnt halt eine Liebe zwischen den beiden. Das Problem ist, er bleibt halt in seiner Rolle, die er damals hatte als Auftragsmörder. Und so spielt er halt ein zweigleisiges Spiel. Es ist super, wirklich super witzig. Super kurzweilig auch, dass so ein Film, da denkst du dir so, weiß ich jetzt nicht, so eine Komödie. Und auf einmal hittet die aber genau auf den richtigen Spot. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. 97% von den Kritikern und 94% von Audience. Der ist auch wirklich gut angekommen. Ich meine, gerade Humor ist ja sehr subjektiv, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der häufig lacht und sehr gut mit Komödien warm wird. Die hat aber wirklich Spaß gemacht.
Gab's ein Netflix-Logo?
Fast schon so ein bisschen, nee, gar nicht. Gar nicht.
Ja, aber ich glaube, in Amerika wird der von Netflix produziert.
Und erscheint da, glaube ich, auch, ne?
Und ist auch erschienen.
Ne, er kriegt hier ein Kino.
Oder erscheint am 7. Juni, sehe ich gerade.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man den sehr gut im Streamer gucken kann. Wenn der wird ja auch bei Netflix erscheinen, dann irgendwann.
Ja, dann irgendwann später wahrscheinlich. Aber
ich weiß nicht, ob man, also wenn man mal eine gute Komödie wieder im Kino gucken will, kann man da gerne reingehen. Ich würde schon sagen, der hat so eine, also jetzt nicht so übertrieben, aber das geht so ein bisschen in Catch Me oder Spieleabend,
Play. Ach, in diese Art von Humor? Oder
ja. Ja. Also der ist schon albern, aber witzig albern. Jetzt nicht dieses Fäkalhumor, sondern der weiß schon, wie man Comedy erzeugt. Ist aber nicht komplett drüber. Also hat schon so noch so ein Ernst. Ja, weiß, wann er ernst sein muss, weiß, wann er witzig sein muss. Toller Film. Guckt euch gerne Hitman im Englischen oder hier bei uns A Killer's Romance an.
Ja.
Ich glaube, der ist auch gar nicht so lang. Obwohl 1 Stunde 53. Also der fühlt sich so an wie so 90 Minuten. Der geht so runter wie Öl. So wupp. Und schon ist er weg.
Das ist doch gut.
Als positiv.
Solche Filme sind auch immer wieder gut zu haben. Okay. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also,
weiß gar nicht, Glenn Powell hatte zuletzt, der hat in Maverick anscheinend mitgespielt.
Oh, Glenn Powell ist hat einen Hoch in der letzten Zeit. Der kommt ist ja jetzt so? In Twisters. Jo, ich sehe den immer häufiger jetzt in letzter Zeit.
Also, das ist aber ein sympathischer Schauspieler.
Ja, ja. Wo die Lüge hinfällt, hatten wir den noch.
Stimmt.
Noch alles. Ja, der hat einen Haufen Filme gemacht. Ich erinnere mich aber wirklich jetzt nur an Twisters und wo die Lüge hinfällt. Und das sind ja alles dieses Jahr. Und dann halt noch
Anyone den. But You?
Ja.
Ja, den haben wir auch gesehen. Ah, das ist, wo die
Hände
hinfällt, oder? Hab ich mich gerade vertan? Anyone But You ist doch hier mit unserer.
Kann gut sein, dass der so heißt. Sweeney. Ja, genau, dann ist okay. Das, wo die Lüge hinfällt.
Okay. Got it, alles klar. Gut. Dann wollen wir doch mal hier 180 Grad machen. Weg von Romance Comedy zu Late Night with the Devil. Ein
Hause.
Horror. Kann man ihn Found Footage nennen?
Ja, also einer, der das Found-Footage-Genre nicht ganz so ernst nimmt, aber ja, theoretisch so eine Art, wir haben das alte Material von der Late-Night-Show gefunden und so ein bisschen in Anführungszeichen, und zwar in sehr großen Anführungszeichen, Making-of-Material, aber wird den so nicht bezeichnet. Alles, was schwarz-weiß ist, ist halt einfach freie Kamera, keine Behind-the-Scenes-Scene, sondern einfach Film gedreht. Und alles, was halt in diesem 70er Jahre oder 80er Jahre, weiß ich gar nicht, 70er Jahre Late Night Farbgebung Stil ist, würde ich als Found Footage bezeichnen.
Ja, 70er Jahre, so leicht entsättigt.
Genau.
Ich
weiß nicht, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat. Darüber kann man nachher auf jeden Fall sehen, diese Found Footage Geschichte. Die ist halt ein bisschen schwierig, weil es halt. Ja, weil der bricht halt damit.
Im Grunde, ja, er bricht auch mit der Found Footage, aber im Grunde verfolgen wir eine Late-Night-Show. Also aus der Kameraperspektive mit, wie du schon sagtest, in Anführungszeichen, Making-of.
Ja, oder Behind-the-Scenes-Material. Aber das ist dann ein bisschen komisch, weil dann ist die Kamera von Behind-the-Scenes schwarz-weiß oder so. Doch, war schwarz-weiß.
Die war schwarz-weiß.
Und dann gibt es so ein Gespräch zwischen zwei Leuten und die Kamera, die dreht halt. Die wechselt halt die Position, so dass wenn jemand spricht, halt du ihn im Fokus hast. Muss ich vorstellen, ja, genau. Dass da irgendwie drei Leute stehen, die Behind-the-Scenes gesammelt haben. Oh!
Ja, also wenn sind die, wie gesagt, das hat eine sehr berühmte Late-Night-Show gewesen, dass die so viele Leute für Behind-the-Scenes-Material abgestellt haben. Aber normalerweise ist halt ein Typ mit einer Handykamera, der irgendwo hinläuft und am Ende sagt man, oh, du hattest die Aufnahmen noch. Obwohl, man muss sagen, es gibt ja mittlerweile, gibt es ja richtige Studios, die sich auf Behind-the-Scenes konzentrieren, ne?
Ja,
die machen dann direkt von so großen Produktionen, keine Ahnung, wenn dann der neue Star Wars rauskommt, damit hier
ja, die Bonus-Sachen hier Empty Man. Empty Man kennst du noch, ne?
Ja.
Der Regisseur davon hat das für David Fincher gemacht, ganz viel.
Ah, okay.
Krass, ne? Selbst so einen großartigen Film rausgebracht. Empty Man finde ich halt toll.
Gut.
Ja, und ja, theoretisch, aber ist diese Late Night, also diese Late Night with the Devil ein Horror-Found-Footage-Film, wie gesagt.
Kommt ja. Von den beiden Brüdern Cameron Carnes und Colin Carnes, die den gemacht haben. Und ganz kurz zusammengefasst, du musst mir bei der Aussprache helfen, unseres lieben Nebendarstellers im Grunde, der jetzt die Hauptrolle spielt. David Dustmalchian?
Plan.
Mal?
Ja, der gute alte Polka-Dot-Man.
Der spielt nämlich Jack Delroy. Das ist unser Late-Night-Host von der Talkshow Night Owls. Und im Grunde ist er schon ein ziemlich berühmter Moderator. Das Problem ist, er ist immer Platz 2 und er versucht halt händeringend es irgendwie zu schaffen, auf die Platz 1 zu kommen. Dann hat er noch mit einer ganz schlimmen, tragischen Sache zu kämpfen, dass seine Frau gestorben ist. Und dann versucht er noch mal ein Comeback, aber irgendwie schafft er es nicht. Und jetzt ist auch gleichzeitig zu Halloween noch eine super wichtiger Tag, nämlich in Amerika werden ja immer die Einschaltquoten gemessen. Also wird ja auch in Deutschland, aber in Amerika ist das ja noch mal so ein besonderes Ding. Und er muss es schaffen, dass die Show ein Erfolg wird, damit die Show weiter bestehen kann. Genau. Und deswegen lädt er zu Halloween passend sich sehr kuriose Leute ein, Leute, die mit Toten sprechen können, von
Skeptiker,
aber Magier, von Dämonen besetzte Kinder. Genau. und will halt damit sozusagen eine höhere Einschaltquote haben. Und ja, die ganze Show nimmt dann doch ein dramatisches Ende, weil diese ganze okkulte Sache, die eigentlich nur nach so einer Scherz-Impro-Nummer aussieht, dann doch ernster wird.
Ja. 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 Gut, wer hätte es gedacht bei.
Wer hätte es gedacht bei einem Horrorfilm?
Genau. Und das fängt halt wie gewohnt halt relativ langsam an. Ne? Der erste Gast ist noch nicht so übernatürlich. Führungszeichen. Und dann strickt sich das immer weiter zu oder hoch. Ja, und alles halt immer nur in diesem Studio. Also es ist theoretisch auch irgendwie ein Kammerspiel.
Theoretisch. Ja, vor allem, also im Grunde man kann es schon als Kammerspiel bezeichnen, weil es spielt größtens, ich würde sagen, 98% spielt es auf dieser Bühne.
Und die letzten 2% sind hinter der Bühne.
Genau, also was der Film halt so schön kreativ macht, ist der nimmt sich dieser Late-Night-Show oder Talkshow, nimmt er sich richtig zu Herzen. Also wir haben Werbeunterbrechungen, in diesen Werbeunterbrechungen haben wir dann halt dieses Behind-the-Scenes-Material, in Anführungszeichen. Wir haben auch diesen Aufbau, der damit spielt. Also wir haben eine Liveband und so einen Sidekick-Moderator. Wir haben dann die verschiedenen Gäste, die auch immer peu à peu dazukommen, was natürlich auch ziemlich passend ist, weil diese Eskalation auch peu à peu immer weiter aufbaut. Wir haben Live-Publikum, die Kameras, die verschiedenen Leute, die da auch dran arbeiten. Und halt auch diese Farbgebung. Wir haben so ein 4:3, ist es glaube ich nicht ganz, aber wir haben halt so ein Röhren.
Ja, wir haben so ein Fernsehformat.
Wir haben so ein Fernsehröhrenformat, halt diese entsättigten Farben, und das addet halt eine Menge, jetzt komme ich nicht aufs richtige Wort, aber es addet eine Menge der
Flair oder.
Ja. Flair ist genau der richtige, ist genau das richtige Wort. Addet halt dieses Flair dazu, was das meiner Meinung nach zu so einem richtig stimmigen Gesamtkonzept macht. Und ich meine, der Fall an sich, da ist anscheinend Late Night with the Devil, also irgendeine übernatürliche Kraft ist in diesem Studio, die immer mehr zu Tage tritt, ist ja jetzt absolut nichts Neues. Also das ist ja wirklich so einer der ausgelutschtesten Schuhe schlechthin. Aber durch halt diese Verpackung, die drumherum ist, macht das Ganze Spaß.
Genau. Genau das. Und dabei war der Film nicht mal teuer. Also ich glaube, im Ding steht 12,2 Millionen.
12,2 Millionen hat er verdient.
Hat er verdient.
12,2 Millionen an den Kinokassen. Ich weiß, wenn man mal ganz genau hinguckt, hat er die Auszeichnung mit dem Silver Award Spielfilm mit einem Budget von mehr als 3 Millionen australischen Dollar. Also er muss mindestens schon mal mehr als 3 Millionen australische Dollar kosten.
Also beim Zoomen nach dem Box Office hat er 11,5 gekostet.
Australische Dollar?
US-Dollar. Ich weiß nicht, was. 11,5 steht jetzt hier bei der Kinokasse. Auch nicht richtig. Kinokasse ist dann ein Spielergebnis, ne? Domestic Opening. Nee, hier steht noch nichts. Kommt vielleicht später. Sieh da, also ganz ehrlich, ich kann mir den Film aber auch nicht so teuer vorstellen. Ich gehe davon aus, dass es ein relativ günstiger Film ist. Ich glaube, du hast da im Editing hast du noch ein bisschen was rein. Obwohl, wie schwer ist da zum Filter reinzupacken?
Ja, also ich glaube schon, dass da ein bisschen, also Farbkorrekturen und Editing
ja, ist, wird bei dem ist Film kein, natürlich
mehr sein. Movie Maker Filter drüber geknallt haben, und dann passt das schon.
Ja, ist aber auch kein, wie heißt er nochmal hier, der im Wald, der andere Found-Footage-Film, der bekannteste Found-Footage-Film.
Blair Witch,
genau. Der hat ja auch nur irgendwie 15.000 gekostet oder so.
Ja, okay, aber die hatten halt wirklich so eine Handkamera, ein paar Laiendarsteller und dann gib ihm. Und ein Zelt gefühlt.
Genau. Und hier sind aber wirklich schon du kennst schon die Gesichter, die da vorkommen. Nicht alle, aber so ein paar kennt man.
Richtig. Und also wie gesagt, der Film hat so eine, ich glaube, der Film ist ein Cineasten-Horrorfilm, so würde ich mal bezeichnen, das ist kein Film fürs breite Publikum. Also wer in den, sie machen sich ja ein bisschen lustig über, über die Lawrence, über Lawrence, nein, das
wird Barons.
Warrens,
ja, genau. Adam Duane Warren, genau.
Genau.
Die, ja, ein guter Gag die, bei, ja.
Die, genau. Also wer jetzt so eine Art, keine Ahnung, Annabelle oder so wartet, ist hier komplett falsch. Hier gibt es, glaube ich, keinen Jumpscare. Oder keinen wirklichen Jumpscare. Das ist ein wirklicher Film, der Spaß an Horror hat und versucht, Leuten, die sehr viel Horror gucken, mal einen neuen Blickwinkel über halt die, über das Flair, über die Außendarstellung zu geben. Und damit funktioniert der Film sehr gut. Ich glaube, Leute, die wenig Horror gucken oder nur diesen Blockbuster-Horror, dem wird er einfach zu langweilig sein oder zu drüber sein. Gerade das Ende ist halt, also das Ende ist straightforward, aber sehr kreativ ausgelegt, wie es dargestellt wird. Und ich glaube, da, also für mich war er jetzt nicht zu kreativ. Ich hätte mir ein bisschen stringenteres Ende gewünscht, weil am Ende ist das so ein, ja, was heißt offenes Ende, aber am Ende ist es so ein nicht ganz abgeschlossen, nicht ganz offenes. Da dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht, da hätte ich mir schon ein bisschen, ich hätte mir eher entweder das komplett offene oder das komplett geschlossene Ende gewünscht, aber insgesamt hat mir der Film trotzdem Spaß gemacht. Aber wie sieht's mit dir aus? Wie fandest du das Ende?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es schon abgeschlossen. In sich ist er schon beendet, der Film. Ich meine, da muss man immer noch darüber reden, dass wir theoretisch ja in einem Found-Footage-Horror sind und da musst dir ordentlich was einfallen lassen. Wobei natürlich das Ende ja nicht ganz so Found-Footage-mäßig mal unterwegs ist. Mich hat wirklich das gestört, dass diesen Found-Footage-Aspekt aufgemacht werden müsste, meiner Meinung nach nicht. Aber wurscht. Hätten sie einfach gesagt, wir zeigen euch hier dieses Material und zwischendurch schalten die mal halt, was auch passiert ist. Er gibt ein paar nette Kniffe, die haben, ein paar richtig coole Ideen mit diesem Format. Wir lassen das für, ja, gar nicht spoilern. Da gibt es ein paar richtig, richtig tolle Ideen. Er gibt ein paar nette Kostüme oder wer ist das? Skeas Kostüme. Also die ganz kurz vorkommen und so ein Jumpscare heraufbeschwören sollen. Ich bin doch begeistert. Mir hat er sehr gut gefallen, der Film. Jetzt ist jetzt nicht irgendwie so ein Film, den man da irgendwo auf der Top 10 des Jahres sieht. Aber auf jeden Fall ist schon mal einer der Filme, wenn ich auf Fantasy Film gesehen hätte, wäre der vielleicht sogar noch höher drin gewesen. Aber ich bin einfach schon happy, dass der bei uns ein Kino-Release bekommen hat, weil so groß, wie ich den Film schätze, hätte ich niemals gedacht, dass der einen bekommt.
Ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Also positiv gewundert, aber war ein bisschen random, dass der jetzt auf einmal gezeigt wird.
Genau. Und dann möchte ich an unser Kino eindeutig zeigen, ja, sowas cool. Lass mal da reingehen. Und da waren wir ja tatsächlich sogar mit.
Wir waren sogar nicht allein, das hat mich auch gewundert. Aber ja, ich glaube, Sting kriegt ein größeres Publikum.
Möglich, ja. Ja.
Gut.
Wie gesagt, auf Fantasy Filmfest, da hätte ich die noch mal mehr.
Ja.
Was ich mit dem Ende hatte, das war relativ schnell vorbei, ne? Kam das Ende, dann kommt doch noch so ein bisschen Background-Information von dem Charakter und dann ist Ende.
Richtig.
Ich meine, da hätte ich dann auch gerne noch mal ein bisschen mehr gehabt. Schön.
Ja, er ist ziemlich abrupt dann vorbei.
Genau. Naja. Aber vielleicht so war das eine tolle Idee. Ja, da hat mich so ein bisschen erinnert, es gibt so ein Game, Computerspiel, wo du einen Radiomoderator spielst, ein Radiohost, Radiomoderator, keine Ahnung, einer, der im Radio sitzt, und aufgrund von einem Feiertag oder so, vielleicht 4. Juli, ich weiß es nicht, es spielt in Amerika, und die Überlastung von der Polizei muss diese Radiostelle auch innerhalb der Werbung oder während Musik gespielt wird halt Notrufe entgegennehmen und dann die Streifenpolizisten halt lotsen. Blöd nur, dass während dieses Events ein Killer rumläuft. Und dann rufen halt immer die beim Notruf an und wundern sich, dass die beim Radio sind. Und du machst eigentlich nichts anderes als halt deine Radioshow in dem Spiel und musst dann Rätsel lösen, wie, oh, ich bin halt in einem Maislabyrinth geflüchtet und dann musst du halt gucken auf der Karte, oh, hier ist das Maislabyrinth. Und irgendwie in dem Style, so ein Style-Film, fänd ich mal cool. Das war ein bisschen, muss ich glauben, so, ja, wir. Das Spiel habe ich, glaube ich, auch in den 70ern. Lass mich nicht lügen. Wir geben den Notruf ans Radio, ist ein bisschen seltsam, aber.
Ja, ich meine, man kann ja die Logikbanden ein bisschen biegen, um.
Ja, du kannst aber auch anders Gameplay zu machen. Genau, das ist so ein bisschen so. The Guilty.
Wie heißt der nochmal dieser
Horror?
Da ist ja nochmal dieses Drama, wo es auch nur, den habe ich glaube ich sogar mal besprochen, wo es nur aus der Sicht eines
so beim
Polizeinotruf. Ist das The Guilty?
Ich glaube,
der Gyllenhaal sogar mal. Nee, warte mal.
Ja, der hat die Neuauflage gemacht. The Guilty gibt es momentan auch bei Amazon. Prime-Abo anscheinend.
Und Netflix.
Ah, pardon, es ist mit dem CNMA Arthouse. Oder für 3,99 Euro leihen, dem Original.
Und hat Jack Gyllenhaal nicht auch The Buried oder so gemacht, wo er begraben ist und dann aus...
Nee, das ist Ryan Reynolds.
Ach, da war Ryan Reynolds. Ja, stimmt.
Aber ja, so ein bisschen in der Richtung. Also, es gibt doch diesen Barbarian Sound... Nee, warte, das war was anderes. So ein Horrorfilm, der im Radio spielt. Also im Radio und in der Nachtschicht was stattfindet. Da wird es doch sicher was geben.
Den haben wir auch geguckt, oder?
Ja, wir haben mal so einen Film geschaut. Aber der war ja nicht wirklich ein Horrorfilm, sondern eher so ein Thriller. Oh nein, Leute greifen uns an.
Radio Silence, der Tod hört mit.
Radio Silence, ja genau das. Ja, egal. Ich würde jetzt gerne wissen, wie der
PC-Spiel heißt. Darauf basiert doch das Spiel, oder?
Was denn?
Einer Yacht, jedoch, als er die Leute dazu aufruft, an einer Umfrage zum Serien- oder Nachtschlitzer teilzunehmen, ruft eben jener Psychopath im Studio an. Ach so. Naja, okay. Gut. Ja, da gibt's eine Menge. Leute, junge Kreative da draußen, auch wenn ihr nicht mehr als 3 Millionen australische Dollar habt, es gibt so viele schöne kleine Horror-Ideen, die man sehr stylisch, sehr hübsch, sehr modern zeigen kann, ohne viel Geld auszugeben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da zeigt ja eigentlich schon dieses Calls. Wenn du da noch irgendwie was, callst du dir den...
Ja, aber okay, Calls hat schon Produktionsniveau. Ich glaube nicht, dass
das... Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube nicht, dass das günstig war. Also es war natürlich günstiger, als was Apple sonst so produziert. Aber ich glaube, da es wird teurer gewesen sein als Late Night with the Devil.
Übrigens, das Spiel, was ich meinte, das heißt Killer Frequency.
Killer Frequency.
Gibt's auf Steam oder für PlayStation 5.
Könnt ihr für $25. Oh, ist von das Team 17 entwickelt.
Ja, keine Ahnung.
Leute von Overcooked oder... Ich glaube auch Worms.
Ja, möglich. Also das ist nicht nur, dass du einfach nur festsitzt und radio, sondern du kannst auch mäßig in dem im Radio-Dingens rumlaufen, im Radiostudio rumlaufen. Und ab und an musst du mal Sachen holen, wie, oh, wir müssen Pizzen holen. Hast du irgendwie einen Pizzenkarton? Und dann musst du mit Glück die richtige Pizza treffen oder halt, weil du intelligent bist und da richtig zur Lösung gekommen bist und nicht so wie ich, da einfach dämlich durch. Ja, er muss halt Leute retten. Und ab und an. Hast du
gespielt?
Ich habe mal gespielt, ja.
Okay.
Aber du weißt ja, wie ich bei Horrorspiele reagiere. Ich habe gedacht schon, dass das ein Horrorspiel ist, aber nicht, dass das grafisch wird. Und dann konnte ich nicht mehr.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht müssen wir mal eine Folge zu Horror in Film und Spielen machen, wo wir dann immer ein Spiel und einen Horrorfilm miteinander, also die gut zueinander passen. Weil ich habe vor kurzem eine Horror-Demo gesehen, oder was heißt Demo? So ein ganz kleines Indie-Spiel, da gibt's kostenlos. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das hat mich super erinnert an an die Stephen King's S, wo dieser eine Junge den Clown in die Kanalisation verfolgt.
Ach so.
Und es geht,
ich kann keine Horrorspiele.
Ja, und es geht darum, dass deine Katze weggelaufen ist und du folgst halt die ganze Zeit das Miauen.
Oh.
Ja, oder nee, warte. Es war anders. Es macht, du machst irgendwas die ganze Zeit und kriegst immer ein Geräusch zurück. Und irgendwann, irgendwann kommt dann das Geräusch halt von der komplett anderen Seite und ist ein ganz anderes. Und denkst so, oh.
Oder
und das hat super günstig gemacht, aber es ist extrem immersiv mit dem bisschen, was sie damit machen. Also, was sie haben.
Es gibt doch auch Spiel, da hast du so ein Werfer, das ist komplett schwarz und du läufst mit so einem Gerät rum, was dir so Punkte wirft. Und die Punkte bleiben halt stehen.
Ja,
du musst genau. Zum Visualisieren, genau. Und da gibt es manchmal, dass da halt Leute sind, die auf einmal, ja, Lichtpunkte brechen. Das war gut. Ich weiß aber auch nicht, wie das heißt. Ganz viele random Games nennen und
kein Namen dazu. Wie gesagt, das kommt dann vielleicht mal später, wenn wir darüber sprechen.
Aber Killer Frequency habe ich da schon mal, ist schon ordentlich. Fand ich gut.
Habe ich abgegeben. Da eine neue Folge vom Medienroulette an. Gut. Lass uns weitermachen. Du hast nämlich noch was. Du hast sogar noch zwei Sachen.
Genau. Eine Sache habe ich ja vor kurzem mal gesagt, dass ich da mal reingucken will. Und zwar habe ich mir Atlas angeschaut. Sagt dir Atlas?
Das ist das komische Netflix-Dingen mit
Jennifer Lopez.
Ja. Jennifer Lopez? Ja, die sind alle das gleiche für mich. Nein, das ist
super gemein.
Ich weiß, dass ich es mir nicht angeguckt habe, weil ich habe den Trailer gesehen und dann ging es wieder darum, dass die AI alles kaputt gemacht hat und dachte ich mir schon, boing, zack, raus.
Ja, da geht es auch irgendwie mit Neuralink und so ein Shit. Ich sag mal so, der Film ist nicht verkehrt, wenn du halt wirklich gar nichts erwartest und einfach denkst so, ja, ist der nächste... Der nächste KI-Schlitten, der einfach wie jeder so ein bisschen rollt, aber keine Schlitten. Seltsam. Egal. Aber nichts Neues dabei hat und Jennifer Lopez. Also, ganz ehrlich, ich möchte mal nur eine Frage in den Raum stellen. Gibt sicher Jennifer Lopez-Fans, aber wer guckt Science-Fiction-Actioner? Aufgrund, weil da Jennifer Lopez. Also wirklich mal. Jetzt no shame gegenüber Jennifer Lopez, aber doch schon ein bisschen.
Ja.
Kann die ein Genrefilm, ein Science-Fiction-Genrefilm tragen?
Nein.
Zieht die Leute rein, die solche Filme interessieren können? Nur mal so eine Frage, weil Jennifer Lopez macht halt einen Job. Da hätte man aber auch jeden anderen reinsetzen. Wäre ganz egal, wer. Da halt eine etwas ältere zu. So jung ist er auch nicht.
Sie nicht mit Ben Affleck zusammen?
Kann gut sein.
Das Einzige, was ich über sie weiß, ich weiß tatsächlich gerade keinen Film, der mir jetzt einfällt, wo ich mir denke, ja, Jennifer Lopez.
Ja, ich meine, die hat in letzter Zeit, glaube ich, mehr von diesen Filmen gemacht, diese ein bisschen mehr.
Aber was ich tatsächlich geil finde,
Brad
Peyton ist der Mann, der den Film gemacht hat. Der hat ja die absolut geilste Vita. Atlas.
Ja, der hat Rampage gemacht.
San Andreas, dann die Reise zum geheimnisvollen Insel.
Ach, dann hat er einen Lieblingsschauspieler. Das war schon mal schön.
Ja, wer das nur sein kann.
Ich kann dir sagen, der kommt hier nicht vor.
Ja,
Incarnate.
Und der Cats und Dogs, die Rache der Kitty Kayla.
Ist der dritte Teil? Oh mein Gott, der sieht ja furchtbar aus. Ich habe Cats und Dogs habe ich ein paar Mal geschaut, ja. Als Kind fand ich den ganz witzig.
Ich finde den auch als Kind witzig, aber dann habe ich mir nochmal zurückversetzt, so 2010. Holy shit, guck dir bitte mal, also ich wusste gar nicht, dass die Dinge so scheiße aussahen. Das Cover.
Ach du Scheiße. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich meine, nee. Ich habe nicht erinnert, dass da irgendwelche...
Es sieht auch so scheiße, sieht alles so schlecht aus. Ja, mal gucken. Ja, so.
Ja, gut.
Gut. Ja, also Atlas. Atlas ist irgendwas mit AI und Neuralink. Okay, ich bin noch bei dir. Noch
ja, aber der Verkaufsgrund ist ja, dass da coole Mechs sind, Titanfall-artig, die halt auf dem fremden Planeten.
Also richtig kleine, Titanfall-mäßig.
Ja, so ein bisschen schon. Okay. Also nicht so, dass die. Also es gibt keinen coolen Drop wie bei Titanfall. Also ohne Scheiß, ein Titanfall-Film wäre vielleicht sogar geil. Was wollte ich sagen? Ja, Prämisse ist halt, die bösen KIs sind böse. Aber die Menschheit hat es geschafft, sie zu vertreiben. Deswegen ist der Anführer der bösen KIs, der hier gespielt wird von, boah, ich habe keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Simu Liu, der von Barbie oder Shang-Chi. Ja. Oder Arthur der Große, da war ja auch bei. Dass der ja, Patient Zero sozusagen, der KIs, die sich die Menschen umbringen, sind aber einfach nur böse. Der ist aber geflohen mit einer Rakete auf so einen fremden Planeten, aber man sagt, ich werde wiederkommen. Aber dann sagen sich die Menschen so, ne, wir kommen erst zu dir und bringen halt so ein Kampfschiff dahin, um ihn auszulöschen. Aber das war irgendwie immer sein Plan, weil er alles vorbereitet. Übrigens, das ist ein Spoiler, aber ganz ehrlich, den sieht man ab dem Moment, wo du den Film guckst. Spoiler. Und weil sie irgendwie KIs doof findet, ja, sie findet persönlich, hat sie Probleme mit KIs. Jetzt wird ihr Schiff aber angegriffen und die stranden sozusagen auf diesen neuen Planeten, seltsamen Planeten, der feindlich ist, und da laufen überall Menschen rum, die halt in Wahrheit Roboter sind und böse und Waffen und so. Und sie muss zum ja, theoretisch heißt nochmal hier dieses 65 Million, nur halt nicht mit Dinos, sondern mit Menschen. Und nicht, dass Adam Driver da mit einem Mädchen rumläuft, sondern mit Jennifer Lopez mit einem Kampfroboter. Und okay. Dann freundet sie sich halt mit einem Kampfroboter an. Und eigentlich ist genau das. Es ist wirklich 65. Nur halt mit einem Kampfroboter. Und es gibt ein paar nette Action-Momente. Die sind aber pure CG, ne? Damals musst du leben. Aber.
Ja, gut, dann.
Aber leider sehen die Titans oder die Roboter, die sehen nie so cool aus wie die Titans aus Titanfall. Die haben auch nie so coole Momente und kommen immer so, ja, wir haben noch die und die Waffen. Die wird dann halt einmal abgefeuert, aber was?
Ja, ich meine, ja, Rubble Moon kann ich mir das, glaube ich, jetzt erstmal sparen.
Ja, vielleicht soll er sparen. Er sieht aber nicht so schlecht aus. Also der Film, er sieht jetzt auch nicht krass gut aus, aber der sieht vollkommen okay aus. Gleichzeitig denke ich mir aber, für das Budget und mit der Technik hättest du auch einen guten Teil. Aber gleichzeitig sage ich dann auch immer, man kann ja auch mal neue IPs machen, aber wenn deine IP schon so ähnlich ist. Naja, mir egal. Ja, und die Titans sind Titanfall, schau cooler aus. Da habe ich das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne? Das ist mir wichtig zu erwähnen, dass diese Titans oder diese Kampfmaschinen nicht so cool ausschauen wie die Titans in Titanfall. Und wenn hier unser Shang-Chi gegen den Titan kämpft oder gegen die Roboter kämpft und Jennifer Lopez hat diesen Kampfanzug und er ohne, das sieht komplett bescheuert aus. Also wirklich. Ja. Alles kauft klar. Euch lieber Titanfall für PC oder Xbox. Noch
1,99 oder so.
Ja, Titanfall 2 ist der mit der guten Story. Und macht das. Da eigentlich nochmal ein neuer Teil von raus?
Nee, ich glaube, das Studio hat doch dich gemacht.
Ach. Vor kurzem gehört, dass es keine Konkurrenten mehr gibt für Call of Duty. War der nicht so ein relativ guter Konkurrent? Wäre der nicht ein relativ guter Konkurrent?
Oh, ja, sollte eigentlich. Aber das Witzige ist ja, ich glaube, haben die nicht Titan. War das nicht. Die waren erst Call of Duty-Macher, dann haben die Titanfall gemacht und dann.
Apex Legend. Ja, die sind
ja,
da.
Ja, genau.
Okay. Ja, EA versaut irgendwie ihre Studios. Gedacht. Kauft euch Titanfall 2 und spielt das, bevor ihr Atlas schaut. Außer ihr mögt halt schießen. Dann kauft euch Atlas an, weil ich glaube, Atlas ist dann schon was für Kinder. Aber gleichzeitig auch nicht, weil es gibt so ein paar Szenen, die sind so ultimativ brutal. Klar, da passiert ein Roboter und kein Menschen, aber ganz seltsam. Also, ich weiß nicht mal, ob ich das fürs jüngere Publikum empfehlen würde. Aber wie viel ist denn der Film nach?
Wahrscheinlich 12, Netflix. Würde ich von ausgehen.
Gut möglich. Wobei, man muss dazu sagen, dass Young Justice ab 6, den würde ich niemals ab 6.
Es gibt ja immer so mal so ein paar Filme, wo du denkst, weiß ich jetzt nicht.
Ich finde aber, dass, wenn der ab 12 ist, dann hat so ein Star Wars gar keine Ausrede mehr. Zieh durch. Naja. So ein Marvel. Wobei ja dieser Endgame hat's ja mit, hat ja immerhin schon mal eine Enthauptung. Krass.
Wenn es nach dem gehen würde, wäre ja 6 Jahre noch viel besser.
Was?
Wenn es nach dem gehen würde, wäre ja 6 Jahre noch viel besser, weil so. Dann kannst du ja noch ein breiteres Publikum mitnehmen.
Aber dann prellst du auch deine Fans.
Da denkst du natürlich nicht dran als guter CEO. Die Sache ist, ich bin mal gespannt, Wolverine und Deadpool, das wird ja komplett, ich glaube, das wird der teuerste oder der beste Film dieses Jahr, also nicht was
erfolgreichste,
gut, erfolgreichste Film dieses Jahr.
Denke ich auch.
Der wird ja auch wieder ab 18, ne? Oder ab 16? R-rated auf jeden Fall?
Also ab 16 wahrscheinlich, weil die anderen Filme waren ja auch nicht ab 18, sondern auch nur ab 16. Eigentlich habe ich gehofft, dass nach dem Erfolg von Deadpool die Studios sich mal ein bisschen mehr trauen, aber hat ja gar nichts gebracht.
Ja, ich glaube, für die ist das so eine Anomalie.
Ja, okay.
Aber eine Anomalie, die Geld bringt.
Ja, Mad Max war auch relativ brutal, oder? Also ja, nicht on-screen, sondern Sachen,
kannst,
die angedeutet
wurden. Du kannst halt
wurden,
sehr brutal werden, du musst halt bloß gut gucken, dass es kaschierst, ne?
Ja. Ja gut, dann Star Wars, zieh durch. Ich meine, ob der jetzt ab 12 ist oder ab, ja, oder ab 12, scheißegal, zieh durch. Naja.
Acolyte, mal gucken, was das wird.
Genau. Ich habe noch eine Serie geschaut. Die kann ich ganz schnell abarbeiten.
Hau raus.
Es ist nämlich eine Doku-Serie, die auf Netflix kam und ich habe die eigentlich nur geguckt, weil ich dachte, ich mache mir was nebenan. Ganz schnell. Nebendran an. Weird. Und zwar heißt die Serie Tanz? Tanz für den Teufel. Dancing for the Devil. So. Tanzen für den Teufel. Die TikTok-Sekte von 7M. Hast du da schon mal was von gehört?
Habe ich noch nie
TikTok.
Davon gehört. Also von TikTok habe ich was gehört. Wir sind ja selber auf TikTok vertreten. Oder gewesen, würde ich mal sagen. Wir sind immer noch auf TikTok, bloß aktuell inaktiv.
Ja, aber wir haben noch nie TikTok-Tänze. Und ich werde auch nie
TikTok. Ich habe noch nie für euch auf TikTok getanzt, das stimmt.
Genau. Ja, es geht auf jeden Fall hier um so eine Teens, die TikTok-Stars sind oder TikTok-getanzt da und die haben sich in so eine Verwaltungsgesellschaft reingepackt. Weißt du, kennt man ja auch diese Studios, die dich verwalten so ein bisschen. Das Problem ist, dieses 7M oder 7M, ich weiß nicht mehr, wofür das M stand, ist nicht nur eine, nicht nur so ein Studio für die Influencer, für die TikTok-Stars, sondern ist auch irgendwie eine Sekte mit so einem Sektenführer, der irgendwie so auf stark religiös macht. Und, okay. Und ja, dann sind da so, wir sehen diese aus unserer Dokumentation, gibt es mehrere Charaktere, mehrere Personen, die wir sehen. Und eine von denen ist halt so eine Familie mit zwei Mädels, die sind etwa gleich alt sind. Und die haben halt getanzt auf TikTok. Und die waren auch relativ erfolgreich. Dann ist eine von den beiden in diese Sekte oder darüber hat verwalten lassen und hat dann Kontakt abgebrochen mit ihren Eltern und halt ihrer Schwester und hat irgendwie solo da weitergemacht, hat darüber über diese Sekte einen Partner gefunden und hat halt einfach gar keinen Kontakt mehr mit den Eltern. Und dann sehen wir halt aus der Sicht der Eltern, die versuchen da halt irgendwie wieder Kontakt aufzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie von dieser Sekte gehört.
Ich wusste noch nicht mal mehr, dass es so Netzwerke gibt, die überhaupt was verwalten. Also ich wusste, dass es Managements noch gibt. Irgendwie, wenn du berühmt bist, dann nimmst du halt einen Manager, der da für dich die Anfragen annimmt und so.
Ich weiß nicht, ob die sich als Management verkauft haben.
Diese klassischen Netzwerke und Agenturen, die gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Diese YouTube hier, Mediakraft und was weiß ich.
Ja, ja. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass da irgendwas passiert ist, weil am Anfang reden die davon, als wenn die irgendwie gestorben ist. Und ich dachte so, oh, die hat ihre Schwester verloren. Und jetzt tanze ich nur noch alleine. Und so. Es fühlt sich so, als wenn sie tot ist. Wie, sie ist nicht tot? Worüber reden wir eigentlich? Ja, sie ist halt in so einer Sekte. Und das ist natürlich sehr shit für die Familien.
Und Billy Idol Dancing on Myself eingespielt.
Ich sag mal so, die Folgen, lass mich nicht lügen. Die Folgen dauern jeweils eine Stunde. 45 Minuten, irgendwie so weit.
Okay.
Und wenn du die erste Folge gesehen hast, kommen wir jetzt nur zum filmischen, scheißegal, was da passiert ist, traurig für die und ein richtiges Arschloch, der Sektenführer, der sich nur für das Geld und so ein Scheiß interessiert und halt ein richtiges... wenn du die erste Folge gesehen hast, dann bist du durch. Dann weißt du, was da passiert. Weil die wiederholst in Folgen der zweiten Folge. Es gibt nur drei Folgen. Deswegen ist halb so wild, aber... Die wiederholen sich und wiederholen sich. Eigentlich musst du so ein bisschen Best of alle gucken, damit du alles so ein bisschen besser verstehst. Aber
im Grunde hatten die für eine Folge Content und haben sich dann gesagt, scheiße, das reicht nicht.
Ja, genau das.
Wir müssen ein bisschen ausblustern.
Genau, dann kommen auch immer wieder die Talking Heads. Alles so super traurig und ja, der sucht sich Tänzer. Ja, ich gehe stark davon aus, das ist halt richtig, richtig schlimm. Dass da jemand die Leute in so eine von ihren Familien fernhält, um mit denen halt Geld zu machen. Aber macht Netflix gerade nichts anderes, als mit diesem Leid von denen einfach Geld? Ist eine Netflix-Serie, Netflix-Dokumentationsserie. Billig geschossen, also ist jetzt nichts irgendwie Hochwertiges. Klar, krass HD-technische Bilder, die kriegen sie, okay, aber. So, mein Highlight war.
Hätte man auch mit einer Apple iPhone-Kamera und
einem. Ja, die ist, glaube ich, auch. Können. Ist auch einfach mit ein dickes iPhone mit gutem Stativ. Wir haben schöne Hintergründe, die Leute, wo die filmen. Bisschen aufgeregt alles, aber okay, sonst schöne
also Hintergründe. Eine Mini-Doku-Serie über eine Sekte, die TikTok-Leute
aus. Nee, also, ja, genau das. Teufel nicht, wenn Sekte, wenn du jetzt.
Also, jetzt nicht hier Kult satanistischer ist halt nicht, Tempel und nee, Let's Go, nee, nee, nee. Sondern.
Sehr, sehr christlich. Sehr, sehr christlich. Aber die sagen so, dass der Chef sagt, also der Chef von der Sekte sagt halt so, ja, Jesus war schon ein guter Kerl.
Und es gibt ja super viele Kirche. Die Frage ist, ist es eine Sekte oder ist es eine Freikirche, wie in den USA ja sehr viele freie Religionsgemeinschaften gibt?
Es ist eine freie Religionsgemeinschaft. Deswegen können die da wenig machen.
Der sagt auf jeden Fall, Jesus war ein feiner Kerl, aber der hat leider an euch nicht alle von den Sünden freigesprochen. Deswegen müsst ihr halt religiös sein. Und hier in der Bibel steht, in der Bibel steht halt 10%, irgendwas mit 10%, keine Ahnung.
Das war ziemlich spezifisch.
Ja, wirklich, das hat er so ausgelegt.
10%
ja, das heißt,
müsst ihr abgeben. Ja doch,
das nee, 10% dürft ihr behalten.
Ach, 10% dürft ihr behalten?
Ja.
Weil es gibt tatsächlich so dieses 10%, also es war tatsächlich so, dass es üblich war, dass du 10% deines Gehaltes an die Kirche gespendet hast. Aber ich wusste nicht, ja, dass du 10% behalten darf.
Das ist also, scheiße. Also sagen so, ja, du musst 10% abgeben und dann kommt er so, ah ja, verwaltet halt all ihr Geld und die kriegen halt nur einen gewissen Lohn. Und auch nur, wenn die gut eingebracht.
Aber lernt man so, ein bisschen was, wie viel man bei TikTok verdient? Also gibt's da, ist da gut Cash zu holen oder ist das gar nicht?
Da, die erzählen nichts, ob da gut. Also anscheinend muss da richtig was laufen, weil der hat halt so ein paar mehr unter Vertrag, aber der muss richtig Asche bekommen. Der Chef davon. Aber der hat halt auch mehrere von den Künstlern, TikTok-Influencern, ausgenommen. Deswegen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob die existiert noch. Mir fehlen halt noch 10 Minuten von der letzten, 10 Minuten, ein bisschen mehr, von der letzten Folge. Aber ich kann schon mal so sagen, auch wenn die nur 3 Folgen lang ist, so wirklich lohnenswert, die anzuschauen, ist sie nicht. Und viel intelligenter. Ganz ehrlich, hat auch niemand erwartet, dass ich intelligenter werde, wenn ich mir eine TikTok-Sekte anhöre oder was da passiert ist. Aber ja, das ist ein bisschen wie diese Cheerleader-Dokus. Weißt du, guckst dir krass aufgepimpte Menschen an, wie die krass aufgepimpte Menschen sind. Dann passiert etwas, dann sind alle traurig. Und dann guckst du dir weiter an, wie krass aufgepimpte Menschen krass aufgepimpt sind. Nur, dass hier halt Familien sehen, die halt schon was, schon ein großes Problem haben.
Okay.
Dass die da irgendwie, ja, ich glaube, es sind ein halbes Jahr kein Kontakt mehr zu ihren Kindern. Ja, es ist nicht so lang, in Anführungszeichen. Es ist schon lang, aber auch nicht so lang.
Wer aber gerne eine gute Dokumentation über eine Religionsgemeinschaft, / Sekte in den USA gucken möchte, auf Netflix kann sich immer noch Wild Wild Country angucken. Große Empfehlung von mir. Fun Fact, ist gleichzeitig auch der Guru gewesen, den Peter Lustig besucht hat in Indien.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Nee, Kenn den schon.
Ist ganz cool. Gut. Sind wir durch?
Ja.
Sind wir durch?
Korrekt. Also ich hab nichts mehr.
Ich auch nicht.
Gut.
Alles klar. Perfekt. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als, Leute, gebt uns gerne eine nette Bewertung bei eurem Portal eurer Wahl und schaut doch gerne mal vorbei www.medienkneipe.de. Da könnt ihr vorbeischauen. Könnt alle Folgen sehen, könnt alle Social-Media-Sachen sehen und könnt uns, wie gesagt, gerne auch Feedback hinterlassen, ob jetzt bei Social Media oder direkt auf der Webseite. Das soll euch freigestellt. Deswegen gehabt eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.